Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von DODA.
Environmental, Social und Governance, kurz ESG-Themen, gewinnen immer mehr an Bedeutung. Das zeigen nicht zuletzt Regeln wie der Entwurf der EU-Lieferkettenrichtlinie, die Taxonomie oder auch die Offenlegungsverordnung. Kurz gesagt, Nachhaltigkeitsrecht wird von der Kür zur Pflicht. Die Zeiten, als es sich noch um ein Nice-to-have handelte, sind praktisch für alle Branchen und alle Unternehmensgrößen vorbei und das Regelungsnetz, das wird immer engmaschiger geschnürt. Doch wie verhält sich Nachhaltigkeitsrecht mit M&A und kann sie sogar ein Schlüsselfaktor bei M&A-Transaktionen sein? Darüber spreche ich heute mit den beiden M&A-Experten Martin Brode und Christian Ritschka. Hallo.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, zu diesem interessanten Thema zu sprechen.
Hallo, ich freue mich ebenfalls über einen Beitrag zu diesem spannenden Thema.
So wie mit Christian Richter-Schöller, Co-Leiter der DODA Sustainability Group.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich freue mich darüber, dass wir heute über dieses Thema sprechen können. Und wie bereits erwähnt, ESG-Themen werden in Unternehmen immer wichtiger. Christian, zu Beginn die generelle Frage, welchen Zweck verfolgen die neuen Regeln für Nachhaltigkeit in diesem Zusammenhang?
Also Regeln einem bestimmten Zweck zuzuweisen, ist ja immer etwas schwierig und ein bisschen einen Hintergrund eben in eigentlich recht trockene Gesetze reinlesen. In dem Zusammenhang weiß man es aber ziemlich konkret, die Regeln verfolgen den Zweck, Nachhaltigkeit auf EU-Ebene so zu fördern, dass man dort beginnt, wo der Kapitalfluss gesteuert wird. Das heißt, die EU verfolgt mit dem Green Deal und mit diesen ganzen Regelungen, die anknüpfen, also zum Beispiel Offenlegungsverordnung oder die neue Lieferkettenrichtlinie als Entwurf, verfolgen das ausdrückliche Ziel, dort anzusetzen, wo man den Kapitalfluss steuert beim Kapitalmarkt. Und die Idee ist, dass ich sozusagen Incentives schaffe auf der Ebene, um das Kapital so umzulenken, dass es in, unter Anführungszeichen, nachhaltige oder grüne Projekte fließt. Das ist ein möglicher Zugang. Es hätte andere mögliche Zugänge gegeben, denen man sich jetzt, mittlerweile nach ein paar Jahren, wo man sich auf den Kapitalmarkt fokussiert hat, langsam näher. Zum Beispiel man setzt an bei der Kreislaufwirtschaft oder man setzt an im B2C, im Retail-Bereich, dass man sagt, man widmet sich verstärkt zum Beispiel dem Recht auf Reparatur oder anderen Verbraucher-, Verbraucherinnenrechten. Aber die grundsätzliche Idee ist weiter, dass ich versuche, alles möglichst in einem Top-Down-Approach so zu steuern, dass der Kapitalfluss gelenkt wird und zwar nicht in einer Form, die sagt, du darfst nicht mehr in braune Projekte investieren, du darfst nicht mehr in nicht grüne Projekte investieren, sondern die sagt, wenn du in grüne Projekte investierst, dann gibt es einen bestimmten Incentive. Also zum Beispiel ein günstigerer Zins, wenn du taxonomiefähige Assets bereitstellst für die Bank. Oder du hast eben andere Vorteile, wenn du dich bestimmten Klassifizierungen unterwirft und versuchst, im Sinn der EU ESG oder nachhaltigkeitskonform zu sein. Das heißt, es ist kein Modell, das primär etwas verbietet, sondern eher ein Modell, das versucht, ökonomische Anreize zu schaffen für die, die es besonders gut machen.
Jetzt sind ESG-Themen nicht nur gesellschaftsrelevant, sondern gewinnen auch bei Stakeholdern und Investoren immer mehr an Bedeutung. Welche Rolle spielen Sie denn aktuell bei M&A-Transaktionen, Martin Brode?
Bei M&A-Transaktionen wird das Thema ESG immer wichtig. Das können wir von Tag zu Tag beobachten. Ausgangspunkt war eine eher sektoral orientierte Regelung im ESG-Bereich, wonach also kapitalmarktnahe Unternehmen auf ESG-Themen Acht geben mussten. Und zwar einerseits bei der Beurteilung des eigenen Portfolios, das nennt man Outside-In-Approach, also das Unternehmen berücksichtigen muss, inwieweit im Portfolio Titel von Unternehmen drinnen sind, die nicht ESG-konform sind und damit den Investorenhorizont nicht bedienen. Umgekehrt aber auch muss ein Wertpapierunternehmen beurteilen, ob es an sich mit seinem Portfolio und mit dessen Zusammenstellung den ESG-Kriterien selbst entspricht. Das nennt man den Inside-Out-Aspekt. Über diese sektoralen Regelungen hinaus gibt es branchenübergreifende Bestimmungen, die bei Transaktionen zu berücksichtigen sind, vor allem im Due Diligence-Bereich, nämlich zum Beispiel die Lieferkettenproblematik aus der Corporate Sustainability Due Diligence Directive oder Greenwashing. Das sind einzelne Themen, die man im Rahmen einer Transaktion sich genauer anschauen muss. Dazu kommen wir dann später.
Und können sich ESG-Themen vielleicht sogar zu Schlüsselfaktoren entwickeln, weil Unternehmen, die sich aufgrund ihrer ESG-Praktiken positiv abheben, bei M&A-Transaktionen bevorzugt werden?
Ich denke absolut ja. Schon anknüpfend an das, was Martin Bode gesagt hat, geht der Fokus immer mehr in Richtung ESG. Das ist nicht nur ein Thema, das uns gesamt als Menschheit betrifft, sondern auch im M&E-Bereich. Daher, so wie die Digitalisierung einen Shift im Hinblick auf mehr Targets im Digitalisierungsbereich gebracht hat, wird auch der Bereich ESG immer mehr in den Fokus rücken. Da kann ich 100% zustimmen. Ein gerne oft zitiertes Beispiel ist auch eine Aussage des CEO von BlackRock, Larry Fink, der, glaube ich, 2018 begonnen hat, das Thema ESG zu adressieren an diverse Companies und auch hier in den letzten Jahren festgehalten hat, dass der Investitionsfokus von BlackRock auf ESG liegen wird in der Zukunft. Und das ist bei einem Unternehmen mit mehr als 10 Billionen US-Dollar Assets under Management dann doch auch für diverse potenzielle Targets von Relevanz.
Jetzt steht vor einem M&A-Deal stets die Due Diligence. Wie lassen sich denn Nachhaltigkeitsrisiken und Chancen bei Unternehmen identifizieren?
Eine Due Diligence-Prüfung wird üblicherweise mit einer Anfrageliste des Kaufinteressenten begonnen. Darin versucht man einen Überblick über die in unserem Fall rechtlichen Verhältnisse des Zielunternehmens zu bekommen, so wie es für zum Beispiel auch Arbeitsrecht und Liegenschaftsrecht, wie auch Gesellschaftsrecht, diverse Fragen gibt, kommen auch diverse Fragen zum Bereich ESG in so einer Anfrageliste vor. Das hat sich in den letzten Jahren eindeutig verstärkt, auch weil ESG einfach schon Teil der rechtlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen sind. Ich denke hier zum Beispiel nur an das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz in Deutschland. Wenn man dann Antworten und Informationen auf Basis dieser Anfrageliste bekommen hat, kann man hier auch ins Detail gehen und auch das ist etwas, wo wir nunmehr sehen, dass es verstärkt Nachfragebedarf gibt. Was bedeutet das? Man weiß konkret, wo sind die Themen des Unternehmens im Bereich ESG, wo gibt es mögliche Schwachstellen, wo möchte man mehr Informationen haben, wo möchte man genauer herausfinden, ob das Unternehmen in diesem Bereich auch compliant ist. Und da fahren wir in einen doppelstufigen Prozess, in dem wir je nach Ziel des Mandanten, wie sehr man ins Detail gehen möchte, wo man die Schwerpunkte legen möchte, auch im Bereich ESG zielgerichtet Fragen stellen und Informationen herausholen kann.
Und wie wichtig sind die neuen ESG-Regeln bei Unternehmenskäufen? Handelt es sich dabei um ein Add-on oder muss man sich zwingend damit beschäftigen?
Also man muss sich definitiv zwingend damit beschäftigen. Ich vergleiche das ganz gerne mit der Entwicklung zu dem Schlagwort Corporate Governance, das heute nicht mehr weggedacht werden kann. Da gab es einen gesellschaftlichen Dialog, der in einem bestimmten Regularium gemündet ist, Rechtsnormen, die anzuwenden sind und die dann zu einer gewissen Erwartungshaltung führen. Und genau dasselbe sehen wir hier im ESG-Bereich. Eine allgemeine Diskussion führt zu einem sich stets verdichtenden Regelwerk und führt dann dazu, dass an die Unternehmen auch eine entsprechende Erwartungshaltung gesetzt wird. Ein Unternehmen wird sich dem langfristig nicht mehr entziehen können. Das Thema Lieferkettengesetz wurde mehrfach erwähnt. Das betrifft alle. Man kann hier nicht sich quasi von dem ausnehmen, wenn man in Bezug zu anderen Unternehmen steht. Also insofern wird es ein besonders wichtiges Thema und daher auch für die M&A-Praxis durchaus von Bedeutung, wenn man sehr schnell sieht, ob genauso wie bei Corporate Governance man den guten, verantwortungsbewussten Prinzipien der Unternehmensführung folgt, wird dasselbe bei ESG sein, wenn es nicht schon ist.
Also doch ganz wesentliche Punkte. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, können Unternehmen die Nachhaltigkeitsrisiken in ihr Geschäftsmodell integrieren, denn auch langfristig erfolgreicher sein?
Ja, definitiv. Ich glaube, es gibt auch einfach keine andere Möglichkeit mehr, langfristig erfolgreich zu sein, als die ESG- und Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen. Die Herausforderung, die sich gezeigt hat, war ja, dass in einem perfekten Markt hätte ich ohnehin schon immer ESG- und Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, weil es eben so entscheidend ist für den langfristigen Erfolg. Die Herausforderung, die jetzt adressiert wird durch die spezifischen Regeln, ist ja, dass ich incentivieren will, die Möglichkeit durch die Berücksichtigung von ESG- und Nachhaltigkeitskriterien jetzt, heute, auch die Möglichkeit, kurzfristig erfolgreicher zu sein. Also dieses Vorhandensein von einem langfristigen Erfolg quasi in einen kürzeren Zeithorizont einzubeziehen, um bei Unternehmen zu incentivieren, sich auch tatsächlich entlang von ESG- und Nachhaltigkeitskriterien auseinanderzusetzen. Ich meine, das ist ganz offensichtlich ein Thema im Risikomanagement. GmbH-Gesetz und Aktiengesetz schreiben ja schon seit ewigem ordentliches, sorgfältiges Risikomanagement. größenbasiert und so weiter, proportional zum Unternehmen vor. Und dazu gehört natürlich auch ein sorgfältiges Management von ESG und Nachhaltigkeitsrisiken. Dafür braucht es aber auch keine besonderen Regeln. Dafür hat es nie solche besonderen Regeln gebraucht. Nachhaltigkeitsrisiken, genauso wie andere Risiken, waren schon immer einzubeziehen. Und zusätzlich gibt es jetzt eben spezifische neue Regeln, zum Beispiel Lieferkettenrichtlinien, zum Beispiel Taxonomieverordnung, die in entweder sektoralen Bereichen oder sektorübergreifend bestimmte neue Regeln auferlegen, die erst eben zu verfolgen sind. Grundsätzlich ist die Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien aber an sich nichts Neues und die Rechtsordnung hat schon immer vorgesehen, dass du dich zumindest im Ansatz und in Bezug auf bestimmte E- und S-Kriterien damit auseinandersetzen musst.
ESG-Regeln sind also auch weiterhin sehr wesentliche Themen für Unternehmen, auch in Zusammenhang mit M&A. Martin Brode, Christian Ritschka und Christian Richter-Schöller, vielen Dank für diesen Einblick.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke sehr.